Lob und Dank sei dem Herrn. Wenn wir singen, ich bete um ein neues Erleben, das bedeutet, dass wir schon ein Erlebnis mit Gott hatten. Und wir glauben, dass wir es in diesen Tagen neu haben werden. Wir sind mit großer Erwartung gekommen. Und ihr könnt es mir glauben, dass ich es zu schätzen weiß und mit mir, die Brüder am Ort und wir alle, was es bedeutet, eine weite Strecke zu tun, um unter Gottes Wort zu kommen. Andererseits wissen wir genau, dass ihr euer Vertrauen nicht auf uns, sondern auf den Herrn gesetzt habt. Und er hat noch keinen enttäuscht, noch keinen leer ausgehen lassen. Jeder, der zu ihm kam, ist immer noch gesegnet worden, hat immer noch empfangen, worum er betete. Und dasselbe trifft auch für diese Versammlungen zu. Mir kam der Gedanke in den letzten Tagen, dass wir es nur noch mit göttlicher Realität zu tun haben. Unsere geistlichen Augen sehen das, was Gott gesagt hat, als schon existent. Es ist schon da. So war es bei Abraham, so ist es mit dem gesamten Samen Abrahams. Wir bauen nicht auf Gefühle, sondern auf das Wort der Verheißung, das Gott gegeben hat. Und diese Verheißung oder Verheißungen wird er erfüllen. Wir nehmen unsere Worte manchmal zurück. Wir überlegen uns die Sache anders. Gott kann nicht zurücknehmen, sich nie die Sache anders überlegen. Alle seine Worte sind vollkommen. Und deshalb setzen wir unser Vertrauen ganz und gar auf ihn. Ich habe gesagt, Herr, ich gehe total leer in die Versammlung. Aber ich weiß, dass du die ganze Fülle für uns bereit hast. Und das passt ja auch gut zusammen. Wenn wir leer sind und er die Fülle hat, dann kann das ja fließen. Und dann werden wir gesegnet und erfüllt. Lasst uns 541 gemeinsam singen. Bald kommt der Herr, Halleluja, doch nicht in Niedrigkeit. Das Reich ist sein, Halleluja, in alle Ewigkeit. 541. In den beiden letzten Strophen haben wir gesungen, Regen des Segens sind dein, gib uns die Zeit der Erquickung, löse dein Wort uns jetzt ein. Das ist unser Gebet und dahin geht unser Vertrauen in diesen Tagen. Löse dein Wort uns jetzt ein. Nicht unsere Wünsche, nicht unsere Vorstellungen. Löse dein für diese Zeit bestimmtes Wort. Deine Verheißungen für die letzten Tage, löse sie ein unter deinem Volk. Und wir haben es gelernt, alle eigenen Vorstellungen beiseite zu stellen und dem Herrn voll und ganz zu vertrauen. An einer Stelle sagt Bruder Brenhim, die Pfingstbewegung in dieser letzten Zeit hat uns an den Anfang zurückerinnert. Aber jetzt geht Gott mit denen, die ihm glauben und vertrauen, weiter. Und wir erwarten in diesen Tagen das, was zu Pfingsten geschah. Und noch mehr. Noch mehr. Und wir wissen, dass Gott Verheißungen gab, die über das hinausgehen, was am Anfang war. Die Herrlichkeit Gottes am Ende wird größer sein. Und wir erinnern uns an den Ausspruch, den er ebenfalls machte, die Pfingstbewegung hat uns an die Lippen, an den Mund, an das Sprechen in verschiedenen Sprachen erinnert. Und dann sagte er, jetzt sind wir in dem Wachstum darüber hinausgegangen. Jetzt sind wir bei dem Auge, bei dem höchsten Punkt, der erreicht werden kann, bei dem, was eigentlich alles fügt und lenkt und bestimmt. Der Mund hatte seine Zeit. Viele haben vieles gesagt, in vielerlei Sprache unter dem Himmel. Jetzt redet Gott in seiner Sprache durch prophetische Offenbarung. Der Seher, die Seher, ihr wisst, im Alten Testament wurden die Propheten Seher genannt. Sie sahen göttliche Gesichte. Sie sahen Ereignisse, die stattfinden sollten. Und wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir nicht eine Wiederholung dessen, was schon 1906 begann und in vielen Zeiten Fortsetzung gefunden hat. Wir leben jetzt in dem Zeitalter der geistlichen Reife. Ohne das andere auszulassen. Aber das Hauptgewicht legen wir auf das, was Gott für diese Zeit bestimmt hat. Ich betone, auslassen dürfen und wollen wir nichts um keinen Preis. Aber stehen bleiben wollen wir auch nicht. Wir möchten Schritt für Schritt geistlich vorwärts gehen, angetan mit der Kraft aus der Höhe, mit der vollen Waffenrüstung unseres Gottes. Und die wird er uns in diesen Tagen schenken von bis ans Ende. In der letzten Strophe heißt es, öffne den Strömen die Tür. Jetzt, wo wir vor dir uns beugen, jetzt, wenn wir rufen zu dir, Regen des Segens tut Not. Das wissen wir alle. Irdisch erfreuen wir uns über den Regen. Auch wenn wir manchmal etwas missmutig sind und nass werden, im Grunde genommen wissen wir, dass der Regen notwendig ist, damit wir zu essen haben. Und so sollten wir geistlich dankbar sein, dass Gott Regen des Segens gibt und dass wir reichlich zu essen haben. Ich möchte nur einen Vers, der allen bekannt ist, mehr als bekannt ist, den alle auswendig kennen. Hebräer 13, Vers 8. Hebräer 13, Vers 8 möchte ich vor dem Gebet lesen. Jesus Christus ist gestern und heute derselbe und in Ewigkeit. Lasst uns aufstehen und beten. Wir wollen alle beten, wir wollen gemeinsam beten. Himmlischer Vater, mit gebeugtem Herzen und demütigem Geist kommen wir in deine Gegenwart unter der Besprengung des Blutes des Lammes. Wir kommen zu deinem Gnadenthron, o Herr, und bitten dich, neige dich in dieser Stunde zu uns herab, treuer Gott. Räume alle Hindernisse aus dem Wege, nimm allen Unglauben, jeden Zweifel und Kleinglauben hinweg. Herr, möge heute durch dein Wort und durch deinen Geist lebendiger Glaube in unsere Herzen kommen. Glaube, der deinen Arm bewegt. Glaube, der als göttliche Realität Resultate aufzuweisen hat. Treuer Herr, wir sind hier vor deinem Angesicht versammelt und danken dir für dein mächtiges Reden. Du hast uns in deiner Gnade erhalten, hast uns dein Wort und deinen Willen geoffenbart. Wer sind wir, dass solch ein großer Gott sich zu uns herabneigt und zu uns redet? Herr, mach dein Wort so frisch, so lebendig, so kräftig, heute, in dieser Stunde, lass es zum Schwert des Geistes werden. Herr, möge dein Geist in unserer Mitte walten und jeder andere Geist sei verbannt aus diesem Raum im Namen Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Herr, dein Volk ist frei. Es ist ein Heiljahr, ein Jubeljahr, ein Jahr der Erlösung, der Befreiung. Wir danken dir dafür. Und dieses Jahr wird erst mit deinem Kommen enden. Herr, es ist kein Jahr von 365 Tagen, sondern die Gnadenzeit, die jetzt zu Ende geht. Herr, wir gedenken auch all derer, die nicht kommen konnten, die heute nicht hier sind. O Gott, lehre uns beten, lehre uns glauben, stelle den Anspruch auf dein Volk, fordere sie und sie werden kommen und deine Stimme hören. Herr, verherrliche du selbst deinen Namen und stimme unsere Herzen auf dein Wort hin ein, o Gott, und segne uns alle aus dem Reichtum deiner Gnade. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Wir setzen uns. Das sind die Tage, auf die wir gewartet haben. Und wir glauben, dass Gott sein Wort einlösen wird, dass er es einlösen möchte. Und wir sollten uns alle eigenen Vorstellungen entledigen und dem Herrn voll und ganz vertrauen. Als er damals zu seinen Jüngern sagte, Bleibet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Brauchten sie nichts anderes zu tun, als das, was er gesagt hat. Und darin liegt schon der ganze Segen, und damit ist die Erfüllung der Verheißung verbunden. Was er euch sagt, das tut. Das ist der Schlüssel, der sich durch das ganze Evangelium hindurchzieht. Was er euch sagt, das tut. Und was er sagt, das geschieht. Als er auf den Boden spie und einen Teig machte und dem Blinden die Augen damit einstrich, hätten die Kritiker alles Mögliche sagen können. Der Herr aber sprach: Gehe hin und wasche dich im Teiche Siloa, und du wirst sehend werden. Und es geschah also. Er ging hin, er tat, was der Herr ihm sagte. Wenn wir tun, was der Herr uns sagt, dann übernimmt er die Verantwortung für das, was er gesagt hat. Wenn wir aber nicht tun, was er gesagt hat, dann liegt es an uns. Also wollen wir diesen biblischen Satz über diese Versammlungen stellen. Was er euch sagt, das tut. Er hat vieles gesagt, doch für diese Tage, deren Erinnerung wir jetzt haben, hat er gesagt: Wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Keiner wusste, was und wie es geschehen wird. Sie haben womöglich noch gar nicht verstanden, was in diesen Worten verheißen worden war. Aber sie taten, was der Herr ihnen sagte. Sie kamen einmütig im Gebet zusammen. Und da, wo wir tun, was er uns gebietet, wird er tun, was er uns zugesagt hat. So einfach ist das. Und trotzdem manchmal ein wenig schwierig. Damals hatten sie den Herrn mit ihren irdischen Augen gesehen, haben ihn gehört und konnten seinen Weisungen genau nachkommen. In der gleichen Weise sollte es jetzt sein. Er hat ganz klar und deutlich mit uns gesprochen. Das Wort, das damals an sein Volk gerichtet war, ist heute an uns als sein Volk gerichtet. Er würde heute sagen, was er damals sagte, und hat damals gesagt, was er heute sagen würde. Bei ihm gibt es keine Veränderung, keinen Wandel. Er bleibt in alle Ewigkeiten derselbe. Und wir erwarten in diesen Tagen, dass wir Gott näher kommen, dass er uns segnen kann, mehr als bis jetzt. Und dass wir einen Teil dessen, was im Urchristentum geschah, doch wieder miterleben könnten. Wir glauben ja, dass ganz zum Schluss noch Größeres geschehen wird. Aber schon jetzt kann Großes geschehen. Wir wollen unsere eigenen Vorstellungen beiseite tun und trotzdem möchten wir, dass Gott zu seinem Recht kommt, dass es Versammlungen sind, in denen wir nicht nur das Wort Gottes hören, sondern die Auswirkung der Kraft Gottes, die in seinem Worte liegt, erleben. Sein Wort, das haben wir oft gesagt, beinhaltet seine Kraft. Und es kommt nicht leer zurück. Es richtet den aus, wozu es gesandt wurde. Wir sind heute hier. Und am liebsten würde ich gar nicht sprechen, sondern sagen, lasst uns beten. Aber auch das muss uns von Gott geschenkt werden. Es muss ein Drang des Herzens da sein, dass wir nicht nur mit unseren Lippen, sondern mit unserem Herzen zu Gott rufen. Und solche Menschen haben dann die Verheißung, ehe sie rufen, werde ich antworten. Warum? Weil Gott das Verlangen des Herzens schon gesehen hat, ehe wir es mit unseren Worten formten und über unsere Lippen gebracht haben. Unser Gott ist doch ein Herzenskündiger. Und er will mit Geist und Feuer taufen. Das ist doch nichts, das nun außerhalb des Möglichen wäre, sondern es gehört doch einfach dazu. Das Reich Gottes ist ein geistliches Reich. Und wo nicht der Geist Gottes sein kann, da kann auch nicht Reich Gottes sein. Da kann vom Reich Gottes gesungen und gesprochen werden, aber das Reich Gottes ist doch nur da, wo Gott sich offenbaren kann. Als er Fleisch wurde, in Jesus Christus, unserem Herrn, steht geschrieben, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Nun aber ist es inwendig in uns. Wir sind im Reich Gottes und das Reich Gottes ist in uns. Wir sind in Christus und Christus ist in uns. Wir sind im Wort und das Wort ist in uns. Es ist immer diese Wechselwirkung, die wir benötigen, um Schritt zu halten in unserem Glaubensleben. Nur so kommen wir von der Theorie zur Praxis. Und ich habe es schon zu Anfang gesagt, mich bewegt der Gedanke, das bei Gott ja alles schon vollendete Realität ist. Jede Verheißung, die im Worte Gottes geschrieben steht, ist bei ihm beschlossene Sache, ist schon vor seinem Angesicht zur Vollendung gekommen, auch wenn wir auf ihre Erfüllung noch warten. Bei Gott ist alles schon getan. Er möchte es aber in den Gläubigen verwirklichen. Jetzt kommen wir doch gleich zu uns. Gott ist Realität. Sein Wort ist Realität. Seine Geburt, sein Leben, sein Leiden, sein Sterben, seine Beerdigung, seine Höllenfahrt, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, alles ist göttliche Realität. Was ist dann mit dir und mit mir? Auch wir sind göttliche Realität. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir waren in Christus und wir sind in Christus und werden in ihm sein. Paulus führt es ja in Römer 6 aus. Ich bin mit Christus gekreuzigt, bin mit ihm begraben worden und mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden. An anderer Stelle lesen wir, dass wir in Christus in himmlische Örter versetzt worden sind. Dass wir im Leben seines Volkes erfassen. Begreifen wir das? Dass unser Herr Realität ist, das glauben wir alle. Aber genauso wie er durch den Geist gezeugt und in diese Welt hineingeboren wurde, so sind wir durch den Geist gezeugt und in jene Welt, aus der er kam, hineingeboren worden. Er wurde sterblich, damit wir unsterblich werden können. Ihr Lieben, das müssen wir im Glauben erfassen. Er hat unseren Platz eingenommen. Es war auch Realität. Unser aller Sünde war auf ihn gelegt. Ein Mann der Schmerzen, von den Menschen gemieden. Und sein Aussehen war so entstellt, dass niemand ihn anschauen mochte. So war er von dem Leid, das die Sünde der Menschheit zugefügt hatte, gekennzeichnet, dass man ihn nicht hat anschauen mögen, sondern ist ihm aus dem Wege gegangen. Dann aber hat sich das Blatt gewandt. Er war Realität, er war das Leben. Der Tod, ja, was immer das sein mag, aber Realität kann es für immer nicht sein, denn es wird ja alles, was einen Anfang hatte, auch ein Ende haben und der Tod wird nicht mehr sein. Ihr Lieben, wir müssen anfangen zwischen Realität und Lüge zu unterscheiden. Alles, was vom Teufel kommt, ist Lüge und er ist der Lügner von Anfang an. Alles, was von Gott kommt, ist wahrhaftig und wir sind aus Gott geboren und deshalb verbunden in der Wahrhaftigkeit mit Gott durch sein Wort und durch seinen Geist. Das ist Realität. Haben wir sie schon verspürt? Ich glaube zum Teil schon, nur noch nicht stark genug wahrgenommen. Durch Unglauben ist uns dieser klare Blick immer wieder verdunkelt worden. Und ich meine, dass Gott Gnade schenken möchte, dass uns dieser klare Blick für die göttlichen Realitäten nicht mehr getrübt wird, sondern dass wir von Klarheit zu Klarheit und von Erkenntnis zu Erkenntnis gehen und verwandelt werden in sein Bild, wie es vom Herrn geschieht, welcher der Geist ist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, göttliche Freiheit. Die erste Bibelstelle, die unser Herr vorlas, war aus Jesaja 61. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, um den Gefangenen die Freilassung zu verkündigen. Ihr Lieben, wenn der Geist
Gottes des Herrn als göttliche Realität auf der Gemeinde ruht, dann muss den Gebundenen die Freilassung verkündigt werden und sie müssen sie unter dem Schall des Wortes Gottes erleben. Die Menschen müssen von der göttlichen Realität erfasst werden unter der Predigt des Wortes. Wir müssen auch begreifen, dass das Wort Gottes Realität ist. Und noch mehr, es ist auch Autorität, göttliche Autorität. Es steht geschrieben, der Herr trieb die Teufel aus durchs Wort. Er sprach und es geschah. Der Teufel oder die Dämonen werden vor deinen und meinen Worten nicht zurückschrecken. Aber vor der Autorität des Wortes Gottes haben sie sich zu beugen im Namen Jesu Christi von Nazareth. Das ist doch göttliche Realität. Und wisst ihr warum? Nicht Theorie, sondern göttliche Praxis. Jesus Christus hat doch den Tod und die Hölle besiegt, hat dem Satan die Schlüssel abgenommen und ist am dritten Tage von den Toten auferstanden. Und er sagte, ich lebe und ihr sollt auch leben. Lasst uns von jetzt ab glauben, dass wir es nur noch mit göttlichen Realitäten zu tun haben. Göttliche Realität ist, dass allen Sündern, die zu Jesus Christus kommen und an ihn als ihren persönlichen Heiland glauben, Vergebung aller Schuld und Sünde zugesagt und nicht nur das, sondern geschenkt worden ist aus Gnade. Die Zusagen waren bis auf Christus hin. Seit Christus sind die Verheißungen göttliche Realität geworden, weil Christus Gott geoffenbart in Menschengestalt war. Christus ist göttliche Realität. Und alles, was verheißen war, ist in ihm Realität geworden. Erstens, wer Gott sehen möchte, der muss den Herrn richtig anschauen. Und ihm wird es gehen, wie es Thomas ergangen ist, als er den Herrn sah. Und ihn berührte, rief er nur noch aus, mein Herr und mein Gott. Göttliche Realität in Menschengestalt auf dieser Erde wandelnd. Heute bist du und ich, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Göttliche Realitäten, Kinder Gottes, durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist Evangelium. Das ist frohe Botschaft. Und das Herrliche daran ist, dass es stimmt. Dass es wahr ist. Wenn es nur Zukunftsmusik wäre, dann stünd ich heute nicht hier in dieser Gewissheit. Und Paulus hat an die Korinther geschrieben, wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, dann ist unsere Predigt leer. Aber da Christus von den Toten auferstanden ist, und das darf ich wohl mit Gottes Genehmigung hinzufügen. Deshalb ist unsere Predigt voll. Voll von der Kraft der Auferstehung. Es sind nicht leere Worte. Es ist ein leeres Grab. Halleluja! Das müssen wir begreifen. Und wenn wir das begriffen haben, dann ist auch dein und mein Grab schon leer. Denn wir werden ja bei ihm sein, alle Zeit. Er ist hingegangen, uns die Stätte zu bereiten. Vergesst das nicht. Da haben wir es nur noch mit Realitäten zu tun. Das Grab, in dem der Gekreuzigte lag, ist leer. Aber das Wort vom Kreuz ist voll und es ist eine Gotteskraft allen denen, die daran glauben. Und ihr Lieben, wenn wir es in diesen Tagen mit Gottes Hilfe schaffen und er mit uns, dass wir diese Schallmauer durchbrechen und plötzlich aufwachen und begreifen, wer wir eigentlich sind. Dem Fleische nach haben den Herrn viele gekannt und haben gesagt, wir kennen seine Brüder und seine Schwestern. Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns und so weiter? Dem Fleische nach kennen wir uns auch. Aber Paulus sagt, von jetzt an kennen wir niemanden mehr nach dem Fleische. Auch wenn wir Christus nach dem Fleisch gekannt hätten, so kennen wir ihn jetzt nicht allzu. Was war geschehen? Er war ins Fleisch gekommen, um leiden und sterben zu können, um dem Tode die Macht zu nehmen. Der Stachel des Todes hatte ihn in die Ferse gestochen, aber sein Fuß ging runter. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Seit 1. Mose 3, 15 war das eine in Aussicht gestellte Verheißung. Seit Golgatha ist das göttliche Realität. Und das müssen wir verstehen. Und dann ist uns geholfen. Wir wollen es von jetzt ab mit Gottes Hilfe nur noch mit göttlichen Realitäten zu tun haben. Und dann schauen wir von uns weg und auch voneinander und schauen auf zu dem Herrn, von dem uns alle Hilfe kommt, von dem Gott, der Himmel und Erde gemacht, der die Toten auferwecken, der die Blinden sehend und die Lahmen gehend machen kann. Unser Gott will uns dazu gebrauchen, als kleine göttliche Realitäten sein heiliges Wort in die Tat umzusetzen. Und dann werden wir sagen, wie unser Herr getan hat. Nicht ich bin es, der diese Werke tut, sondern mein Vater, der in mir wohnt, er tut seine Werke. So wird es mit uns allen sein. Nehmen wir an, die Toten oder einige würden noch vor der Auferstehung auferweckt werden. Dann wäre es ja keiner von uns gewesen, der einen Toten auferwecken könnte. Aber der Herr ist der Herr über Leben und Tod. Er hat damals gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Von der Auferstehung haben schon andere geweissagt, dass Gott nämlich nicht ein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebenden ist. Und auch Hiob sagte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und wenn ich meines Leibes ledig bin, dann werde ich Gott schauen. Diese Männer trugen das Wort Gottes als göttliche Realität in ihrem Herzen. Und sie waren kleine göttliche Realitäten. Begreift ihr das heute Abend? Die Propheten Gottes waren kleine, so kleine göttliche Realitäten. Das Wort brannte in ihrer Seele, durch den Geist in sie hineingelegt. Ach, wie haben sie sich danach gesehnt, die Erfüllung dessen zu sehen, wovon sie geweissagt haben und sind vorher entschlafen. Und wir leben am Ende der Gnadenzeit, in der Gott alles zurückerstattet, das verloren gegangen ist und noch weit mehr zu tun vermag, als wir überhaupt bitten können. In solch einer Zeit leben wir jetzt. Es ist eine Realität, dass Gott sein Wort geoffenbart hat. Und es muss zu einem ganz bestimmten Zweck geschehen sein. Das Reden Gottes ist immer in Verbindung mit seinem Volke. Und damit ist auch ein Zweck verbunden. Und wir glauben, dass Gott die Menschen, mit denen er einen Bund geschlossen hat, die also zu seinem neutestamentlichen Bundesvolk gehören, dass sie alle Worte des Bundes hören und von Herzen glauben. Vieles, was durch Jahrhunderte und Jahrtausende Prophetie war, ist heute schon Geschichte, ist schon Realität. Uns geht es um göttliche Realität im Reiche Gottes mitten unter seinem Volke. Wir können viel darüber sprechen, dass das Volk Israel eine nicht zu leugnende Realität ist. Und wir freuen uns darüber. Aber das ist nicht deine und nicht meine Antwort. Das ist die Antwort für Israel. Deine und meine Antwort muss in Verbindung mit der Verheißung Gottes für die Gemeinde stehen. Und wir werden nicht früher innerlich zufrieden sein, bis wir die letzte Verheißung, die der Gemeinde geschenkt wurde, erfüllt sehen werden. Gott hatte verheißen, am Ende der Tage einen Propheten zu senden. Ist es Realität? Absolut. Gott hat verheißen, sein Volk aus Babylon herauszurufen. Ist das geschehen? Gott hat verheißen, zu belehren und wieder zu erstatten. Und hier kommen wir jetzt zu dem Punkt, an dem wir alle nicht mehr vorbei können. Denn das eine ist mit dem anderen verbunden. Alles ist soweit schon Realität geworden. Jetzt muss es in der Gemeinde und durch die Gemeinde göttliche Realität werden. Und da ist unser Glaube gefordert. Wie weit können wir unserem Gott vertrauen? Wie weit reicht unser Glaube? Wo hört er auf? Wo bleibt er stehen? möge er doch im Worte Gottes verankert sein, das keinen Stillstand kennt, das eine Etappe nach der anderen schon vorausgesagt hat. Und wir gehen im festen Glauben an den lebendigen Gott mit seinem Wort in unserer Seele verankert, mit dem Herrn. Von Klarheit zu Klarheit und von Erkenntnis zu Erkenntnis. Jetzt aber möchten wir sehen, dass der Geist Gottes des Herrn auf der Gemeinde ruht, wie er auf dem Haupte ruhte. So muss er auf dem Leibe ruhen. Beides gehört zusammen und bildet die göttliche Einheit. Vater, du in mir und ich in ihnen, auf dass wir eins sind. Die Gemeinde ist eine göttliche Realität hier auf dieser Erde. Johannes hat auf der Insel Patmos den Herrn als den Auferstandenen mitten unter den 7 goldenen Leuchtern gesehen. Wo waren diese 7 goldenen Leuchter? Waren sie im Himmel? Wo waren sie? Auf dieser Erde. Lokale Gemeinden auf dieser Erde. Und der Herr wandelte mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Wunderbar. Göttliche Realität. Wer ist die göttliche Realität in der Gemeinde? Du und ich an erster Stelle? Nein, höchstens an zweiter. Christus, der Herr, als göttliche Realität mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandelnd und durch ihn, der die göttliche Realität auf Erden wurde, ist auch die Gemeinde Gottes zur göttlichen Realität geworden. Und davon weichen wir nicht mehr ab. Das müssen wir im Glauben zur Ehre Gottes erfassen, weil wir von Christus erfasst worden sind. Halleluja! Preis sei unserem Gott! Fassen wir es zusammen. Christus, göttliche Realität in Menschengestalt, auf dieser Erde wandelnd, und dann hat er den Preis bezahlt. Für wen? Für die Gemeinde, die seinen Leib bilden und seinen Dienst fortsetzen sollte. Spätestens nach seiner Auferstehung hat auch der Letzte unter seinen Jüngern begriffen, dass sie es mit göttlicher Realität zu tun haben. Halleluja! Ihr Lieben, wenn wir mit Christus zu einem neuen Leben auferstanden sind, dann begreifen wir es, dass wir es mit göttlicher Realität zu tun haben. So gewiss, sein Leben, sein Leiden, sein Sterben, seine Auferstehung, alles sind und bleiben göttliche Realitäten. Genauso ist der Pfingsttag eine göttliche Realität. Und ihr Lieben, wir wollen uns darauf einstellen und sagen, treuer Gott, wir wollen das Gleiche, was unsere Brüder und Schwestern am Anfang erlebt haben, mit dir jetzt am Ende erleben. Wenn wir ihn als göttliche Realität erkannt haben und begreifen, dass Satan alle Macht der Hölle und der Tod, jede Krankheit, jede Sünde, dass alles, was die Übertretung und der Fluch mit sich brachte, durch Golgatha abgerechnet wurde, denn die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Göttliche Realität. Sind wir geheilt. Nicht wir werden geheilt werden, sondern sind geheilt. Es ist eine göttliche Realität, dass unsere Sünde gesühnt, unsere Schuld bezahlt, unsere Übertretungen vergeben, unsere Krankheiten geheilt, dass Christus, der Sohn Gottes, unser Erlöser ist. Das ist göttliche Realität. Nimm es heute im Glauben als göttliche Realität auf. Und du wirst sehen, was geschieht. Solange es Menschen nur mit ihrer Überlegung tun, wird nichts geschehen. Mit dem Moment aber, wo das Wort vom Kreuz eine Gotteskraft wird, dann zieht göttliche Realität in dein Leben ein. Und Christus wohnt durch den Glauben in unseren Herzen. Das sagt die Heilige Schrift. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und die Schrift sagt, er, der in euch ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Manchmal bin auch ich entmutigt. Und darüber muss ich jedes Mal neu betrübt zum Herrn kommen und sagen, treuer Gott, vergib mir, dass ich durch Kleinglauben und womöglich durch Unglauben dir gegenüber so gehandelt habe. Oh, dass du könntest glauben, du würdest Wunder sehen. Alles ist von der Seite Gottes aus schon geschehen. Gott kann keinen einzigen mehr retten und keinen einzigen mehr heilen, als der Herr auf Golgatha starb. Sind alle, die je gerettet werden, gerettet worden. Und alle, die je geheilt werden, geheilt worden. Es ist vollbracht. Göttliche Realität durch das Kreuz von Golgatha hier auf dieser Erde für alle, die von Herzen glauben können. Ihr glaubt doch nicht einem Menschen, ihr glaubt doch Gott. Und ich meine, wenn man das, was ein Mensch sagt, in Zweifel stellt, dann betrügt man ihn unwahrscheinlich. Ein Mensch, dem man nicht abnimmt, was er sagt, nicht ganz glauben kann, was er berichtet, der ist sehr betrübt. Ja, es tut ihm weh, weil man dem, was er sagt, kein Vertrauen schenkt. Ihr Lieben, haben wir darüber schon mal nachgedacht, wie weh wir unserem Gott getan haben, weil wir nicht immer das geglaubt haben, was er gesagt hat. Was er euch sagt, das tut. Und darin lag der Segen. Beim ersten Mal ausprobiert auf der Hochzeit zu Kana in Galiläa. Was er euch sagt, das tut. Und da geschieht das Wunder. Wisst ihr, dass der Herr über dem Wasser überhaupt nicht mehr gebetet hat? Er hat nur die Anweisung gegeben, füllet die Krüge mit Wasser. Und dann sagt er, schöpfet Wein. Das Wunder geschah, indem Menschen sein Wort gehört, geglaubt, getan haben, was er sagte. Unter ihren Händen tat Gott das Wunder, weil sie getan haben, was der Herr sagte. Was er euch sagt, das tut. Er sagte, predigt das Evangelium. Wir wollen es tun. Er sagte, heilet die Kranken oder legt den Kranken die Hände auf und sie werden gesund. Lass es uns tun. Warum nicht? Er hat es doch gesagt. Er kann doch sein Wort nicht bestätigen. Es sei denn, wir führen es aus. Wenn er gesagt hätte, füllet die Krüge mit Wasser. Und die Leute hätten gesagt, ja Moment mal, wir wollen doch kein Wasser, wir wollen doch Wein. Hör mal, Herr, du hast wohl nicht richtig verstanden. Uns mangelt es doch nicht am Wasser, uns mangelt es doch am Wein. Macht euch keine Sorgen. Was er euch sagt, das tut. Und wir werden, während wir tun, was er sagt, die göttliche Realität der Wunder vor unseren Augen sehen. Wunder geschehen nicht, weil man darüber spricht. Wunder geschehen nicht, wo man mit lautem Gebet den Himmel bewegen möchte. Die wahren Wunder Gottes geschehen da, wo wir im Namen des Herrn das tun, was er uns geboten hat. Denn er bestätigt doch nicht uns. Er bestätigt doch sein Wort. Und wenn wir sein Wort tun, dann schauen wir zu, wie er es bestätigt. Und dann wird die Sache schon ganz leicht. Die Männer, die das Wasser gegossen haben, hatten ja gar keine Sorgen. Sie brauchten nur zu tun, was der Herr geboten hat. Das andere hat er getan. Göttliche Realität. Jesus Christus hier auf Erden in Menschengestalt. Göttliche Realität. Seitdem ist das Reich Gottes mitten unter uns, ja inwendig in uns. Seitdem soll göttliche Realität in der Gemeinde und durch die Gemeinde fortgesetzt werden. Und hier ruft uns Gott heute auf, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen und zu tun, was er gesagt hat. Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeiten. Und das bedeutet in einer klaren Sprache, was er gestern getan hat, das möchte er heute tun. Oh, was könnte geschehen, wenn wir alle uns als kleine göttliche Realitäten verstehen würden, die in das Reich Gottes hineingestellt worden sind. Mit einer göttlichen Verantwortung und Aufgabe als Gemeinde des lebendigen Gottes. Dann wird der Herr zu wirken, beginnen können. Dann haben wir nämlich eine Aufgabe. Und mit dem Moment, wo uns eine göttliche Aufgabe gestellt wird, werden wir sicher unterscheiden können, dass alles andere überhaupt nicht mehr zählt. wir widmen uns dieser einen großen göttlichen Verantwortung und stellen uns der Aufgabe, die uns übertragen worden ist. Unser Herr, der Sohn Gottes, sagte, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nicht anders, dieselbe göttliche Sendung und Autorität, dasselbe Reich Gottes, dasselbe Wort Gottes. Kleine göttliche Realitäten. Um das Wort oder den Ausdruck zu nehmen, den Bruder Brennen wählte. Er sagte, Christus ist der Gesalbte. Und wir sind die Gesalbten. Und erst dann können wir uns Christen nennen, denn Christ bedeutet nicht sagen, ich bin ein Christ. Christ ist jemand, wenn er mit Heiligem Geist gesalbt worden ist. Dann ist er Christ. Und dann erst kann die Salbung uns über alles belehren. Und so hat Johannes geschrieben, ihr bedürft gar nicht, dass jemand zu euch kommt und euch belehrt. Das passiert ja heute immer wieder. Menschen kommen und sie wollen belehren und sie wissen immer viel mehr wie diejenigen, die sie nun gern belehren möchten. Das ist alles unbiblisch. Ihr bedürft nicht, dass jemand komme und euch belehre. Ihr habt die Salbung empfangen. Und so, wie euch die Salbung lehrt, so ist es recht vor Gott. Und so werden wir alle gleichmäßig vor Gott und von Gott gelehrt. Göttliche Realität muss beginnen, und zwar jetzt. Heute Abend, nicht erst morgen. Heute müssen wir unseren Stand erkennen, in den Gott uns hineingestellt hat. Wir sind zwar in dieser Welt, aber in dieser Welt hat Gott seine Gemeinde. Er hat sein Reich. Und ich sage euch ganz offen, die einzige Aufgabe, die mein Leben hat und den Inhalt meines Lebens bildet, ist die Sache des Reiches Gottes. Alles andere ist rechts und links notiert. Aber der Mittelpunkt ist das Reich Gottes. Wer möchte miterleben, dass die Gemeinde eine göttliche Realität wird? Dass die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden. Dass Gott uns mehr anvertrauen könnte, wie bis jetzt. Und dass wir erkennen, alles, was mit Christus geschah, ist um unseretwegen geschehen, damit wir durch ihn Kinder Gottes werden sollten. Und sind wir Kinder, dann sind wir auch Erben. Alles, was jetzt geschieht, wird zur göttlichen Realität und zum festen Bestandteil der Gemeinde des lebendigen Gottes. Denn es ist eine Wortgemeinde und die Gemeinde tut gemäß dem Worte Gottes. Und Gott bestätigte am Anfang sein Wort durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Sollte er es nicht am Ende tun? Sollten wir nicht am Ende beten, wie sie es am Anfang taten? Herr, strecke deinen Arm aus. Lass Wunder und Zeichen geschehen durch den Namen deines Knechtes Jesus. Strecke deinen Arm aus zur Heilung und so weiter. Gott will, dass wir biblisch glauben, biblisch denken, biblisch reden,
biblisch beten, biblisch handeln. Das will Gott alles. Und wenn es dahin kommt, dass auch unsere Gespräche in den Schranken des Wortes Gottes verlaufen und unser Denken gefangen genommen werden kann unter dem Gehorsam seines Willens und seines Wortes, dann wird die Gemeinde sich erheben können. Niemand möchte mehr etwas Eigenes. Jeder möchte vom Geist geleitet, vom Geist getrieben werden, zu tun, was Gott getan haben möchte. Der Herr schenke uns Gnade, dass wir jetzt die göttlichen Realitäten zu sehen beginnen in der Gemeinde. Christus, göttliche Realität. Seine Geburt, sein Leben, sein Leiden, sein Sterben. Seine Auferstehung, seine Himmelfahrt. Er sitzt zu Rechten der Majestät Gottes. Alles göttliche Realitäten. Der Tod besiegt, göttliche Realität. Jesus, der Beweis. Am dritten Tage von den Toten auferstanden. Aber geschah das alles für ihn oder für dich und für mich? Er hat's getan. Um deinet und um meinetwillen. Er, die einzige göttliche Realität. Das Fleisch gewordene Wort wandelte auf dieser Erde, um Menschen heraus zu erlösen und sich ihnen zu offenbaren und daraus ihnen göttliche Realitäten zu machen. Und ich sage heute, wir sind göttliche Realität als Gemeinde des lebendigen Gottes, als Grundfeste und Säule der Wahrheit. Halleluja! Preis und Ehre sei unserem Gott. Wenn wir das im Glauben annehmen und mit unserem Munde bekennen, lasst mich das klar aussprechen. Der Glaube in deinem Herzen nützt dir absolut nichts, wenn du nicht das, was du in deinem Herzen glaubst, mit deinen Lippen aussprichst. Erst dann wird es zu deinem persönlichen Zeugnis. Und dann kann der Teufel dir nichts mehr anhaben. Du kannst heute hier sitzen und bei dir selber denken, jawohl, die Sache ist in Ordnung, das ist so. Ich bin ein Gotteskind, ich bin wiedergeboren, meine Sünden sind vergeben. Und du denkst bei dir selber, das ist göttliche Realität. Ich sage dir, wenn du es nicht im Glauben deines Herzens mit deinem Munde bekennst, wirst du im Kampf weiterstehen. Wenn du es aber mit deinem Munde bekennst und sagst, Herr, heute ist mir ein Licht aufgegangen. Heute ist es mir klar geworden. Das ist ja keine Theorie mehr. Das ist doch göttliche Realität. Ich danke dir für die göttliche Realität in meinem Leben. Und ich glaube, dass du aus mir eine göttliche Realität gemacht hast. Ich bin ein Kind Gottes. Und ihr werdet sehen, was da geschieht. Ohne Mühe. Nicht nur einfach so sagen, sondern aus dem Drang des Herzens, im Glauben aussprechen. Und ihr werdet sehen, etwas löst sich in euch. Und ihr werdet anfangen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und dann kann der Teufel euch nur noch von außen angreifen, aber innerlich nicht mehr an euch nagen. Und immer wieder, das ist ja schlimm, das ist ja schlimm. Das muss aufhören. Wir sind völlig erlöst, erkauft durch das Blut des Lammes. Lasst mich zum Schluss kommen und das Wort lesen, das ich am Anfang lesen wollte. Wir haben Gott ja gebeten,
um die Leitung seines Geistes und er hat sie uns geschenkt. Gelobt sei sein heiliger Name. Hesekiel Kapitel 16 von Vers 4. Und was deine Geburt betrifft, so wurde dir am Tage, als du zur Welt kamst, weder die Nabelschnur abgeschnitten, noch wurdest du in einem Wasserbade reingewaschen, noch mit Salz eingerieben und nicht in Windeln gewickelt. Kein Auge blickte mitleidig auf dich hin, um dir irgendeinen derartigen Liebesdienst zu erweisen und sich deiner zu erbarmen, sondern du wurdest aufs freie Feld hingeworfen. So wenig machte man sich aus deinem Leben am Tage deiner Geburt. Und jetzt kommt's. Da kam ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blute zappeln und sagte zu dir, als du in deinem Blute da lagst, du sollst leben. Ist das nicht ein wunderbares Wort? Wer hat sich um uns gekümmert, als wir in diese Welt hineingeboren wurden? Aber eins will ich euch sagen, als der Herr an uns vorüberging und uns ansprach und uns gerufen, als er uns hilflos in unserem Blute zappeln sah, da sprach er hier, ich kam an dir vorüber und sah dich in deinem Blute zappeln und sagte zu dir, als du in deinem Blute dalagst, du sollst leben. Wisst ihr, wann das geschah? Als der Herr dich und mich gerufen, als du und ich wiedergeboren worden sind zu einer lebendigen Hoffnung. Was haben Menschen um dein und mein Leben gegeben? Wem haben wir was bedeutet? Dem einen eine gute Arbeitskraft, dem anderen wieder etwas anderes. Aber wem haben wir etwas für die Ewigkeit bedeutet? Als der Herr vorüberkam und dich und mich verloren, hoffnungslos, hilflos in unserem Blute zappeln sah und er sagt, auf dem Felde liegen. Das bedeutet überall zerstreut. Ihr könnt schreien, niemand hört es, niemand kann helfen. Da kam ich an dir vorüber und habe dich in deinem Blute liegen sehen. Ich habe gesehen, wie du gezappelt hast. Niemand war da, um dir zu helfen. Da kam ich dir zu Hilfe. Am Tage des Heils hat er dir und mir geholfen, hat dich und mich gerettet und hat sich seitdem um uns gekümmert. Stimmt's oder nicht? Manchmal hatten wir den Eindruck, dass er nicht immer so nahe war, wie wir es selber gern gehabt hätten. Und trotzdem war er nahe, als wir ihn angerufen haben. Ich komme direkt zum Schluss. Du sollst leben. Ich sagte zu dir, in deinem Blute bleibe leben und wachse heran wie eine Blume auf der Flur. Und dann steht das immer weiter geschrieben hier. Ihr könnt es ja später nachlesen. Von Vers 8 steht, als ich nun wieder an dir vorüberkam, also ein Vorüberkommen und dann ein zweites Vorüberkommen, Vers 8. Vorher noch nackt und bloß, das Ende von Vers 7 und dann in Vers 8. Als ich nun wieder an dir vorüberkam und ich sah, siehe, da war deine Zeit da, die Zeit der Liebe. Etwas ganz Wunderbares. Der Herr kam einmal vorbei, hat uns hilflos in unserem Blute zappeln sehen, hat uns aufgehoben, gerettet, geholfen. Und dann kommt er zur Zeit, wo wir schon erwachsen sind, hier werden ja irdische Beispiele gebraucht, wo die Reife einsetzt, zur Zeit der Liebe, kommt er wieder, um sich denen, die er als Säuglinge, als Kinder herausgeboren und dann großgezogen, die ihre Mündigkeit erreicht haben, dann kommt er zum zweiten Mal, zur Zeit der Liebe. Halleluja. Ihr Lieben, wir können jetzt nicht weiter darauf eingehen. Es sind so einige Etappen, die der Herr mit den Seinen hat. Gott hat uns je und je geliebt. Er hat die Seinen herausgeliebt. Und wenn die Zeit der göttlichen Liebe für die Gemeinde da ist, dann kommt eine ganz enge Beziehung zwischen Braut und Bräutigam. Ihr wisst, was der Herr damit meint. Er vertraut uns Dinge an. Er redet mit uns, wie man mit Babys und mit Kindern nicht reden kann. Er hat Vertrauen zu uns. Die Zeit der göttlichen Liebe ist da. Was war zu Pfingsten? Zu Pfingsten wurde der Heilige Geist ausgegossen. Und es steht im Römerbrief, also ward die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Zur Zeit der Liebe kommt nochmal, also ein zweites Erlebnis mit Gott. Einmal die Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Und dann zu der Zeit, wo die göttliche Liebe in unsere Herzen ausgegossen wird durch den Heiligen Geist. Und wir eingesetzt werden in diese Gemeinschaft oder in die Gemeinde an den Platz, in dem wir hineingehen. Und hört noch diese schnell an. Da breitete ich meinen Mantelzipfel über dich aus und bedeckte damit deine Blöße. Ihr wisst ja die Geschichte von Ruth und Boas. Ruth lag zu seinen Füßen. Er war doch der Löser. Er hat den Mantelzipfel über sie gedeckt. Hier spricht der Herr von der Gemeinde, von der bluterkauften Schar. Zuerst lag sie im Blute zappelnd da, hilflos. Und dann fand er sie nackt. Letztes Gemeindezeitalter zu Laodicea. Ich sage dir, dass du nackt bist. Und zu der Zeit kommt der Herr noch einmal vorbei, um sich seinem Volke zu offenbaren. Ihr Lieben, die Zeit ist um, aber Gott ist mit uns noch nicht fertig. Zur Zeit der göttlichen Liebe offenbart es sich noch einmal. Und wir erkennen, dass wir von der ersten Liebe gefallen sind. Und wir erkennen, dass er uns dahin zurückbringt. Alles das sind göttliche Realitäten. Ihr werdet es sehen. Bei dem zweiten Mal wird er sich uns zu erkennen geben, wie bei Josef damals, wie bei dem Volk Israel. Oh, wir werden ihn erkennen in der Kraft seiner Auferstehung. Und er wird sich mächtig an denen erweisen, die ihm ungeteilten Herzens vertrauen können. Amen.